Hey und herzlich willkommen zu Psychologisch, dem Podcast für spannende Perspektiven aus der Psychologie. Ich bin Esther und heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. In der zweiten Folge heute zum Thema Selbstwertgefühl geht es darum, wodurch unser Selbstwertgefühl ins Wanken geraten kann und wie wir ein angegriffenes, niedriges Selbstwertgefühl auch erhöhen können. Und ich beantworte all eure Fragen zu dem Thema. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ich für euch ein kurzes, kostenloses, achtseitiges PDF erstellt habe. Und zwar eben zum Thema Selbstwertgefühl und dazu, wie können wir am Selbstwertgefühl arbeiten. Und da habe ich einfach mal so die wichtigsten Punkte, die jetzt in den beiden Folgen dazu vorgekommen sind, prägnant zusammengefasst. Und eben auch ein paar Übungen und Reminder aufgeschrieben. Und das soll einfach dazu dienen, dass man ja an der Arbeit am Selbstwertgefühl, die ja nicht von heute auf morgen gemacht ist, sondern das ist ja auch ein längerfristiger Prozess und wir haben immer wieder auch Schwankungen. Und das ist einfach so ein kleines Hilfstool, das kann man sich ausdrucken und bestimmte Übungen auch, wenn man die ausgefüllt hat, irgendwo in der Wohnung aufhängen und sich dann auch immer mal wieder dran erinnern. Das kann echt hilfreich sein, wenn man dann diese Stichworte liest, dass man sich dann nochmal auch erinnert, was dazu in den Folgen gesagt wurde und sich das vor Augen führt. Und das sind ja auch motivierende Inhalte und einfach Dinge, die helfen sollen. Und ihr könnt euch dieses kostenlose PDF einfach runterladen. Den Link dazu, den habe ich einmal in die Podcast-Shownotes gestellt. Den gibt es auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Da in der Biografie ist der Link einmal genannt. Und ansonsten auch auf der Startseite von der Website zum Homepage, zum Podcast, da ist auch einmal ein Link dazu. Und das ist ganz simpel, da könnt ihr euch einfach eintragen und dann kommt ihr automatisch zu diesem PDF, das ihr euch runterladen könnt. Bitte nicht wundern, dass diese URL, diese www-Adresse ein bisschen anders aussieht. Das ist so eine Bitly-Adresse, das nutzt man einfach dafür, wenn man längere URLs zum Beispiel kürzen möchte. Und bei dem Tool, mit dem ich da arbeite, für diese Automation, für dieses kostenlose PDF, habe ich einfach da diese URL gekürzt von diesem Anbieter. Das ist also ganz normal und unproblematisch, nur dass ihr euch nicht wundert, dass das nicht ein Link direkt zu der Podcast-Website ist. Das sei nur dazu gesagt, falls ihr dieses Tool noch nicht kennt. Ja, jetzt geht's dann aber los. Ihr konntet mir ja auf Instagram Fragen zur ersten Folge beziehungsweise zum Thema Selbstwertgefühl stellen, mit dem Ausblick, dass ich sie heute in der zweiten Folge beantworte. Und das werde ich auch machen am Ende der Folge. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ganz viele Fragen natürlicherweise in die Richtung gingen, wie können wir unser Selbstwertgefühl verbessern? Was mache ich, wenn ich ein niedriges Selbstwertgefühl habe? Und das wäre sowieso auch heute ein Abschnitt in dieser zweiten Folge geworden, weil das eben natürlich sehr viele Menschen auch beschäftigt. Und vorab sei auch schon mal gesagt, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, Schwankungen im Selbstwertgefühl und Selbstzweifel sind nicht pathologisch an sich, sondern viele Menschen haben damit in irgendeiner Art und Weise zu tun. Relevant ist natürlich, wie stark diese Selbstwertprobleme sind. Ja, in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, was überhaupt das Selbstwertgefühl ist, was wir darunter verstehen und wie Menschen im Allgemeinen so das Selbstwertgefühl jeden Tag und ganz natürlicherweise regulieren. Da habe ich ganz viele verschiedene Mechanismen auch genannt, einfach auch um zu zeigen, wie da die Bandbreite ist und auch so die nicht so ganz offensichtlichen Mechanismen. Heute soll es jetzt erstmal nochmal darum gehen, wodurch unser Selbstwertgefühl überhaupt sozusagen Probleme bekommen kann, wodurch unser Selbstwertgefühl ins Wanken geraten kann. Und wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, müssen wir natürlich auf jeden Fall ganz am Anfang erstmal verstehen und wissen, dass der Grundstein für unser Selbstwertgefühl in unserer Kindheit gelegt wird. Also der Grundstein dafür, wie wir subjektiv grundsätzlich erleben, was wir für einen Wert für die Welt haben, sozusagen, wie wertvoll sind wir in dieser Welt für andere Menschen, wie geschätzt, wie bedeutsam, wie wichtig. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus auf die Frage, wie liebenswert bin ich für andere Menschen und für die Welt. Dieses Grundgefühl, was Schwankungen unterliegt, was aber doch relativ stabil ist in unserem Leben, das bildet sich in unserer Kindheit aus, wie auch alle anderen psychischen Mechanismen, wie unsere gesamte Persönlichkeit. Das hatten wir auch hier im Podcast schon häufiger besprochen. Und durch die charakteristischen und sich wiederholenden, sehr prägenden Erfahrungen mit den primären Bezugspersonen, die ja über viele, viele Jahre in der Regel anhalten, selbst bei Bezugspersonenwechsel, und die deshalb durch diese Intensität in der Bindung zwischen Eltern und Kind, in der ein Kind ja existenziell und emotional auf die Eltern angewiesen ist und darauf, wie sie mit ihm umgehen, dieser massive Einfluss ist natürlich klar, dass das letztlich das ist, was unsere psychische Struktur sozusagen formt. Daneben gibt es noch ein paar genetische Einflüsse, aber die sind doch vergleichsweise gering. Also wir haben zum Beispiel genetische Einflüsse darauf, mit welchem Temperament wir so auf die Welt kommen. Es gibt schüchterne Kinder, ängstliche Kinder, ruhigere, oder es gibt forsche Kinder und weniger ängstliche Kinder. Und das ist natürlich schon so der erste Faktor, der auch einen Einfluss darauf hat, wie unsere Umwelt auf uns reagiert und wie wir die Umwelt wahrnehmen. Aber das ist alles kein Schicksal, sondern das Hauptelement ist letztlich die Erfahrung mit unseren Bezugspersonen. Ich möchte aber jetzt heute nicht im Detail auf die Kindheit dazu eingehen, da, das hatten wir auch schon in anderen Folgen, das Thema, es immer so ist, dass es nicht da den einen Faktor gibt, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Konstellationen auch, in denen ein Kind aufgewachsen sein kann, die sehr unterschiedlich sind und doch immer auch zu dem Ergebnis führen, dass das Selbstwertgefühl niedrig ist und instabil ist. Also das müssen auch nicht immer so die offensichtlichen, sag ich mal, Klassiker sein von emotionaler Vernachlässigung oder von ständiger Kritik, sondern das können auch Dinge sein, die man auf den ersten Blick nicht so sieht, zum Beispiel auch in Familien, in denen Kinder sehr überbehütet sind, wo aber letztlich auch viel in die Kinder hinein projiziert wird, wo sie nicht so als sie selber gesehen werden. Und also da gibt es sehr verschiedene Konstellationen, und da möchte ich jetzt heute einfach nicht den Schwerpunkt draufsetzen, sondern ich möchte bei der Frage auch, was unseren Selbstwert ins Wanken bringt, über das sprechen, was im Hier und Jetzt, was sozusagen in unserem Erwachsenenleben dazu führen kann. In Bezug auf die Kindheit sei einfach nur gesagt, dass das sozusagen der Grundstock ist, den wir haben. Und wenn wir da von unseren Eltern, von unseren Bezugspersonen schon gut ausgestattet sind, sozusagen dadurch, dass nicht so viel schiefgelaufen ist, weil ein bisschen was läuft immer schief sozusagen, das Perfekte gibt es nicht, aber dann haben wir schon, wenn wir schon haben, ein recht stabiles Selbstwertgefühl und positives Selbstwertgefühl, das dann aber trotzdem natürlich auch noch durch bestimmte Faktoren im Leben auch ins Wanken geraten kann, auch kritisch ins Wanken geraten kann. Davor ist keiner gefeit sozusagen, aber natürlich haben Menschen mit einem stabileren Selbstwertgefühl haben eine ganz andere Basis. Und bei Menschen mit schwachem, problematischem Selbstwertgefühl reichen auch gegebenenfalls schon kleinere Anlässe, um da ins Wanken zu geraten. Oder aber durch bestimmte Anlässe fallen dann die Konsequenzen noch viel intensiver aus als bei Menschen mit einem stabileren Selbstwertgefühl. Und wie ist es jetzt im Erwachsenenalter? Im Erwachsenenalter ist es so, dass ja unser Selbstwertgefühl, wie gesagt, immer auch gewissen Schwankungen unterliegt, auch in gesünderen Bereichen. Und das, was unser Selbstwertgefühl beeinflusst, ist das, was wir in der Psychologie als Kränkung oder im Plural als Kränkungen bezeichnen. Kränkungen sind sozusagen ja der Auslöser oder auch das Phänomen im Zusammenhang mit unserem Selbstwertgefühl. Und wir können sagen, dass eine Kränkung so ein Vorgang in unserer Psyche ist, der mit unangenehmen Gefühlszuständen einhergeht und der letztlich unser Selbstwerterleben beeinflusst, ins Wanken bringt und letztlich unser Selbstwertgefühl verletzt. Also Kränkung kann man so verstehen, dass es einfach ein innerer Mechanismus ist, etwas, das in uns stattfindet und weniger als das, was von außen kommt. Nämlich das, was von außen passiert, das ist dann der äußere Reiz sozusagen. Also die Kränkung entsteht natürlich dadurch, dass etwas von außen auf uns einwirkt und wir reagieren dann darauf. Das, was da von außen auf uns einwirkt, das können ganz unterschiedliche, verschiedene Reize sein. Und ein Leben ohne Kränkung und ohne diese auslösenden Reize, die gibt es für niemanden. Also wir sind im Erwachsenenalter auch immer wieder mit kränkenden Situationen konfrontiert und sogar die meisten zwischenmenschlichen Probleme, auch insbesondere so ganz klassische Konflikte auch im Alltagsleben, in Beziehungen, haben mit diesen Kränkungen zu tun. Also mehr als alle anderen Themen, die es sonst so gibt, die wir auch hier schon hatten, wie Nähe, Distanz und so. Sehr, sehr, sehr viel hat mit dem Thema Selbstwertgefühl und Kränkung zu tun. Und wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, Personen mit einem instabilen Selbstwertgefühl können auch schon auf vergleichsweise, sag ich mal, kleinere Kränkungsreize gekränkt reagieren und sie reagieren darauf in der Regel dann auch intensiver. Was macht jetzt diese äußeren Reize aus, die zu einer Kränkung führen? Im Prinzip kann man das auf ein Wort zusammenfassen. Es ist der Charakter der Zurückweisung durch andere Menschen, der uns innerlich kränkt und der unser Selbstwertgefühl ins Wanken bringt. Und die Gefühle, die damit einhergehen, sind gar nicht mehr so viele unterschiedliche, sondern ganz klassisch für dieses Kränkungserleben ist, dass wir eine gewisse Hilflosigkeit und Ohnmacht empfinden und vor allen Dingen, dass viele Menschen mit Wut oder Empörung reagieren. Oder eben auch, was heißt oder und auch mit Trauer. Also Trauer ist quasi die Verletzung. Und dann ist noch das Gefühl der Scham relevant. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen unterscheiden. In der Psychologie gibt es einen Ansatz, der sagt, wir haben primäre und sekundäre Emotionen. Das ist insofern auch wirklich wichtig zu verstehen, um zu wissen, dass die Wut, mit der viele Menschen reagieren, diese Kränkungswut, die würden wir oft als sekundäre Emotion einordnen. Und die eigentliche zugrunde liegende Emotion durch eine Kränkung, bei einer Kränkung, ist die Traurigkeit, die Trauer, die wirkliche Verletzung im Kern. Und wir gehen davon aus, dass so eine sekundäre Emotion wie die Wut einfach besser aushaltbar ist für Menschen. Also wir gehen davon aus, dass die Wut in der Regel besser aushaltbar ist als die eigentliche darunterliegende Traurigkeit. Und gegebenenfalls auch die Scham, die darunter liegt. Also Scham würde man auch eher als primäre Emotion einordnen. Das macht es vielleicht einfach auch nochmal verständlich, dieser Unterschied zwischen Trauer und Wut im Sinne von, eigentlich ist die Wut nicht so unbedingt vielleicht das, was eigentlich zugrunde liegt. Aber eine sehr, sehr häufige Reaktion auf Kränkungen ist die Wut. Wir unterscheiden bei den Reaktionen auf Kränkungen auch noch so eine eher passive, manche sagen auch depressive Reaktion und eine eher aktive, aggressive Reaktion. Depressive Reaktion meint einfach mehr so, dass man ja mehr so in so eine Opferrolle geht und die Verletzung, die durch die Kränkung entstanden ist, auch irgendwie so als gerechtfertigt sieht, nach dem Motto, ja, war mir immer schon klar, ich bin halt nichts wert und so weiter und gegebenenfalls auch in die Depression geht. Und die aggressive Reaktion wäre eben die Wut, bis hin zu Rache. Rache ist ein Phänomen, was ja eigentlich immer durch Kränkungen entsteht. Also wenn Menschen sich rächen wollen, dann ist dem eine Kränkung zuvor gegangen, die einfach dann sehr tiefe Schmerz verursacht hat und dann diese ja inadäquate Reaktion verursacht. Diese aggressive Reaktion finden wir häufiger bei Männern, die einfach auch aufgrund ihres Selbstbildes, des ja starken Geschlechts einfach auch schwieriger umgehen können mit dem eigentlichen Schmerz, mit der Scham und mit der Trauer. Das ist schwieriger auszuhalten und deswegen reagieren Männer dann häufig eher in der aggressiven Art und Weise auf Kränkungen. Und diese aggressive Art und Weise der wütenden Reaktion, sag ich mal, die sieht dann besteht dann oft darin, dass wir sozusagen zurückkränken. Also wir versuchen dann, denjenigen, der uns verletzt hat, zurückzuverletzen durch ganz, ganz viele unterschiedliche Mechanismen, die es da so gibt. Ich möchte noch ein paar Beispiele für kränkende Situationen nennen. Ich fange erstmal kurz an mit den ganz offensichtlichen und mit den größeren Themen und komme gleich nochmal auch zu so ein paar alltäglichen Dingen, weil ich das auch wichtig finde, auch im Alltag sowas zu erkennen, weil uns das ja ständig auch passiert oder passieren kann. Die ganz klassischen größeren Kränkungen in unserem Leben geschehen durch Trennungen. Trennungen, egal, also auch in Freundschaften, nicht nur in Liebesbeziehungen. Das ist immer besonders schmerzhaft für unsere Psyche, wenn jemand uns verlässt, weil dadurch ist logischerweise direkt unser Selbstwertgefühl angegriffen. Das ist ja ganz offensichtlich. Ein weiterer kränkender Moment im Leben kann das Thema Arbeitslosigkeit sein oder auch generell Misserfolg am Arbeitsplatz, irgendwie eine Degradierung am Arbeitsplatz, also was von außen kommt, dass man irgendwie oder dass man vielleicht auch nicht aufsteigt, wie man es vielleicht sich erhofft hatte, worüber jemand anders, der Vorgesetzte zum Beispiel, entscheidet. Und die Arbeitslosigkeit, die auf Dauer ist, das ist so eine Art, ja, das ist eine Dauerkränkung, das ist eine andauernde, vorhandene, kränkende Situation, die einfach darin besteht, dass wir nicht die Möglichkeit haben, dann über unsere Arbeitstätigkeit uns selbstwirksam zu erleben und auch am gesellschaftlichen Leben sozusagen in der Art und Weise teilzunehmen. Dann generell, wenn wir aus einer Gruppe ausgeschlossen werden. Also es können alle möglichen Gruppen sein. Also der Klassiker ist, wenn wir in der Schule irgendwie in der Clique nicht dabei sein konnten oder die Menschen, die Schüler und Schülerinnen, die irgendwie ausgeschlossen waren, nicht dazugehörten. Das ist eine ganz kränkende Situation für uns. Bis hin zum Mobbing, das muss ich ja nicht weiter erklären. Das Mobbing ist eine Extremform der Geringschätzung, der Abwertung und der Kränkung. Dann kann aber auch für einige Menschen das Thema Älterwerden was Kränkendes in sich haben. Natürlich auch das Thema Krankheit, also die körperliche Unversehrtheit nicht mehr gegeben ist. Und das sind sozusagen die größeren Themen im Leben, bei denen auch Menschen mit stabilerem Selbstwertgefühl da schon ins Wanken kommen können und gegebenenfalls besser damit umgehen können, aber auch theoretisch daran krank werden können an solchen Situationen. Im Alltag haben wir Situationen, die eigentlich ständig potenziell kränkend wirken können. Natürlich wieder je nachdem, wie kränkbar ich eben bin. Das kann sein zum Beispiel, jemand grüßt uns nicht zurück. Oder weil wir ja auch viel mit SMS, WhatsApp, E-Mails kommunizieren. Das ist ja unsere Standardkommunikation schon fast. Da kennen wir das, glaube ich, alle, dass da sowas relevant ist. Wie lange dauert es, bis derjenige mit mir zurückantwortet? Oder noch schlimmer, gar keine Antwort zu bekommen. Oder eine knappe Antwort. Das sind nochmal ganz neue Kommunikationsmuster auch, auf die wir uns ja auch erstmal irgendwie einstellen müssen. Das ist nochmal was anderes, so als so ein direktes Gespräch am Telefon oder wenn wir uns gegenüber sitzen und diese Art der Kommunikation hält beinhaltet auch viele Kränkungspotenziale sozusagen. Generell einfach, wenn jemand sich nicht genug Zeit für uns nimmt, der uns wichtig ist, das kann auch eine kränkende Situation für uns sein. Oder wenn wir irgendein Bedürfnis haben und an irgendjemanden richten. Das kann auch sein, dass wir zum Beispiel bei einer Behörde irgendeinen Antrag stellen und dieser Antrag wird abgelehnt. Ja, also im Prinzip sind das Situationen, bei denen eine andere Person Nein sagt, bei der eine andere Person oder jetzt Behörde uns eine Grenze setzt, die darin besteht, dass ein Wunsch von uns oder eine Bitte abgelehnt wird. Und das sind wirklich klassische Situationen, die bei den allermeisten Menschen Kränkungen auslösen. Natürlich umso mehr, umso näher uns die Person steht, die uns eine Grenze setzt und Nein zu uns sagt. Und warum ist das so kränkend? Da gibt es gleich nämlich mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das hat auch was mit diesem Schämen, mit der Scham zu tun, dass wir uns in Anführungsstrichen so als blamiert erleben, weil wir uns ja vorher offen mit unserem Bedürfnis, mit unserem Wunsch, etwas zu bekommen von der Person, Behörde oder wem auch immer, haben wir uns ja offen gezeigt. Wir haben das ja sozusagen zugegeben, indem wir um etwas gebeten haben. Wir haben sozusagen so einen Vertrauensvorschuss gegeben in der Hoffnung, dass wir das auch bekommen, ne? Und viele Menschen haben ja auch damit Probleme, so einen Vertrauensvorschuss zu geben und vermeiden oft schon intuitiv sozusagen unbewusst solche Situationen, wo sie Nein kriegen könnten, weil im Unbewussten das weiß und spürt, dass das so verletzend sein könnte. Und solche Situationen können uns im Leben ständig begegnen. Und das ist halt der eine Faktor, dass wir sozusagen, dass uns das dann auch gleichzeitig peinlich ist, weil wir uns eben gezeigt haben und weil der andere uns eben offen dann auch zeigt, ja, du hast mir zwar deine Bedürftigkeit gezeigt, du hast mir hier einen Vertrauensvorschuss gegeben, aber ich sag trotzdem Nein. Es ist halt einfach eine relativ offene Ablehnung sozusagen. Und ja, unser Bedürfnis wird letztlich nicht erfüllt. Jemand sagt Nein dazu. Und wenn wir noch tiefer gehen, bedeutet es für uns in unserem Erleben dann, wir haben eigentlich nicht diese Wichtigkeit für denjenigen. Weil wenn wir die Wichtigkeit für denjenigen hätten, dann würde er das und das für uns tun, was auch immer es jetzt ist. Ich nehme jetzt mal so ganz extreme Sachen raus. Ja, aber es ist ja schon immer auch so, dass wenn wir einer anderen Person sehr wichtig sind, dass die Person dann auch sehr viel für uns tun würde. Und das ist dann schon so ein Marker für uns. Ja, das ist, dass unsere Psyche dann schon merkt, da bin ich einfach nicht wichtig genug, weil derjenige Nein sagt. Ob das jetzt immer so das bedeutet letztlich und realistisch ist es dann auch immer noch mal eine andere Frage. Es kommt ja auch immer drauf an, zu was wurde Nein gesagt und so weiter. Aber das macht es erstmal mit uns, ne? Dieses Gefühl erstmal. Das erklärt es einfach, warum Nein sagen und Grenzen setzen von anderen oft schwierig für uns ist auszuhalten. Dann weiter natürlich ein ganz klassische Sache, die kränkend wirkt, ist Kritik. Kritik bis zu Entwertungen, also wirklich richtig offene, harte Kritik im Sinne einer Entwertung, im Sinne einer Beleidigung. Aber es gibt natürlich auch viel subtilere, sag ich mal, gesellschaftlich akzeptierte Formen der Kritik und die halt einfach auch sehr häufig stattfinden und wo keiner so richtig irgendwie durchblickt, dass es hier einfach voll oft ums Thema Selbstwertgefühl geht. Und das sind eigentlich so die Sachen, die trickiger sind. Also wenn uns jemand zum Beispiel auf einer sachlichen Ebene widerspricht, also wenn wir in irgendeiner Form, in irgendeiner Sache uns positionieren mit unserer Einschätzung und jemand widerspricht uns auf der Sachebene, dann passiert das vielen Menschen, wirklich sehr, sehr vielen Menschen, dass sie das persönlich nehmen. Und Ich merke das auch, ich kenne das auch aus meinem beruflichen Umfeld. Da begegnet mir das auch sehr häufig. Also es wird kaum ausgehalten, auf einer sachlichen Ebene auch mal unterschiedlicher Meinung zu sein. Und das ist eigentlich schon ein kritischer Punkt dahingehend, weil das so persönlich genommen wird und weil man dann gar nicht dahin kommt zu glauben, dass es vielleicht wirklich um die Sache geht. Aber was halt dabei passiert, ist natürlich auch, wenn man dann ein schwaches, instabileres Selbstwertgefühl hat, dass man es nicht aushalten kann, dass jemand meine Expertenmeinung oder sozusagen meine Ansicht über diese Sache in Frage stellt, weil der könnte ja vielleicht recht haben oder ich könnte mich getäuscht haben, letztendlich halt einfach vor sich selber und vor anderen nicht eingestehen kann, dass man auch Fehler hat. Und jeder Mensch hat irgendwie Fehler, in Anführungsstrichen. Niemand weiß alles, niemand macht immer alles richtig. Und das ist auch so ein wichtiger Faktor, was zu einem gesunden, stabilen Selbstwertgefühl gehört und was auch definitiv ein Ziel ist, was es sich wirklich lohnt anzugehen, das auszuhalten mal und auch wirklich vor sich selber und nicht nur irgendwie oberflächlich nach außen, dass man auch mal sagt, ja, ich habe mich da getäuscht, also ich habe was falsch eingeschätzt oder ich habe das nicht perfekt gemacht oder was auch immer, ne? Also das zum Thema Kritik auf der Sachebene. Jetzt allerdings das, was dabei so ein bisschen tricky ist, ist natürlich, dass es auch, sag ich mal, sachlich vorgetragene, auch so oft so eine intellektualisierende Kritik gibt, die eigentlich eine kränkende Absicht hat. Also der Sender der Kritik will bewusst oder unbewusst, eher unbewusst, den anderen abwerten und kränken. Und das ist natürlich für uns oft nicht so schwer nicht so einfach zu merken und zu spüren. Wobei wir es wahrscheinlich oft doch schon irgendwie subtil spüren, aber ja, oft haben Menschen damit Probleme und wir tendieren halt schneller dazu, das persönlich zu nehmen. Es gibt halt aber auch eben Menschen, die jetzt nicht so besonders häufig kritisieren, aber die einfach vielleicht auch mal ein Interesse daran haben, sich sachlich auszutauschen und denen es mehr um die Sache geht. Aber es gibt auch sehr, sehr häufig eben dieses Vorgeschobene, ja, sehr, sehr häufig wirklich dieses auf der Sachebene kritisieren. Und man muss sich ja auch immer fragen, welches Bedürfnis steckt dahinter. Ne? Geht es jetzt wirklich so sehr darum, um die Sache, oder geht es jetzt einfach irgendwie um eine Konfliktsuche und vor allen Dingen darum, es irgendwie besser zu wissen und da sozusagen den anderen subtil abzuwerten. Und was ich einfach nur sagen will, ist, dass durch so eine häufige rational-sachliche, intellektuelle Kritik, das ist sozial halt akzeptiert, aber es stecken oft auch Kränkungsmechanismen dahinter. Und dieses Kränkungspotenzial ist da halt drin in der Kritik. Deswegen bin ich auch generell ein Verfechter davon, zu sagen, ja, es gibt konstruktive Kritik und eine Gesellschaft ohne Kritik ist auch nichts. Aber was das Kritisieren angeht, würde ich schon sagen, echt mal ein bisschen runter vom Gas. Und weil wir sind ja echt ständig damit beschäftigt, irgendwie hier andere zu kritisieren. Und wir wissen es scheinbar besser und ne, auch gesellschaftlich, politisch. Und das ist letztlich einfach, das sind nur Kränkungen und da geht's eigentlich wenig um die Sache und es tut uns auch selber nicht gut, wenn wir da so viel am Rumkritisieren sind. Also Kritik ist einfach ein sehr klassischer Kränkungsmechanismus und durch Kritik sind Menschen gekränkt. Natürlich gibt es Menschen, die sozusagen besser in Anführungsstrichen mit Kritik umgehen können und nicht so hart getroffen sind und es gibt andere. Aber dass Kritik ein Kränkungspotenzial hat, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist was Natürliches. Weil es gibt ja auch so viele komische Ideologien in der Welt, wenn man sich sozusagen komplett abschotten würde oder emotional dicht machen würde nach dem Motto, wenn jemand mich kritisiert oder auch abwertet, das berührt mich nicht, das ist nicht wirklich ein echter Umgang damit, weil das Gefühl an sich, was entsteht, das ist erstmal natürlich und das zu unterdrücken, verdrängen, direkt abzuwehren, ist nicht wirklich der Fall, dass man da irgendwie nicht wirklich gekränkt ist, sondern es ist eigentlich so eine Überkompensation und so ein Abwehrversuch letztlich nur. Und auch immer dieses Mantra, dass wir von Kritik und Entwertungen total unabhängig werden sollen, das kann ja auch im Extremfall dazu führen, dass wir dann auch die Entwertung von anderen so ein Stück weit legitimisieren, ja, bis hin zu Mobbing. Und letztlich käme es dann nur auf den Empfänger an, wie er darauf reagiert. Nein, es ist ganz natürlich, dass wir auf solche Sachen, auf solche Verhaltensweisen von unseren Artgenossen gekränkt reagieren, ja, und es ist das Ausmaß letztlich, was darüber entscheidet und natürlich auch, wie stark sind die äußeren Reize. Also wenn jetzt jemand ständig gekränkt ist bei den kleinsten Kleinigkeiten, auch in der, worüber ich gesprochen habe, so in der alltäglichen Kommunikation, ja, wenn man dann irgendwie, man ist jetzt zum Beispiel mit jemandem gar nicht in so einer engen Beziehung, man ist eher bekannt miteinander und derjenige erwartet aber aufgrund seiner narzisstischen Bedürftigkeit, dass man da also ständig für ihn präsent ist und auch immer sofort antwortet. Und wenn das nicht ist, dann reagiert er sehr gekränkt. Das wäre natürlich dann eine sehr erhöhte und für uns selber problematische Kränkbarkeit. Ich will nur sagen, dass diese Kritik und Zurückweisung einfach was ganz natürlich ist, ist, dass das eben Kränkungspotenzial für uns hat. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich zu der Frage, wie können wir eigentlich Einfluss nehmen auf unser Selbstwertgefühl im Erwachsenenalter? Wie können wir es verbessern, erhöhen? Ich habe eigentlich bis jetzt noch so kein richtiges Wort dazu gefunden. Also verbessern, erhöhen und so ist alles immer so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen unpassend an, aber ich habe auch noch kein besseres Wort gefunden. Jedenfalls, diese Frage ist mir sehr häufig auf Instagram gestellt worden und deswegen und sowieso lohnt sich das natürlich zu besprechen. Es beschäftigt sehr viele Menschen. Erstmal so ein paar Punkte vorab dazu zu sagen, ist zum einen, dass das Ausmaß der Selbstwertproblematik unter anderem darüber entscheidet, ob gegebenenfalls eine Arbeit am Selbstwertgefühl auch therapeutischer Hilfe bedarf. Das ganze Thema und generell, wenn wir unsere psychischen Mechanismen verändern wollen, uns ein Stück weit verändern und weiterentwickeln wollen, je nachdem, wie tief unsere Wunden und so weiter sind, ist es niemals mit einem Schnips getan, sondern es ist immer ein längerfristiger Prozess, der auch gegebenenfalls eher kleinschrittig vorangeht und der auch Schwankungen hat, auch beim Selbstwertgefühl sowieso Schwankungen hat. Und es ist nicht so, dass wir so ein Thema mal eben so loswerden können. Und wer das behauptet, der ist einfach unseriös. Es gibt tatsächlich Anbieter, Coaches oder was auch immer, die behaupten, durch bestimmte Techniken, auch da gibt es auch so ganz magische Rituale, dass irgendwie Kindheitswunden und auch das Selbstwertgefühl in ein paar Sitzungen oder habe ich letztens auf Instagram tatsächlich gelesen, in nur einer Sitzung zu behandeln. Also das ist einfach Unsinn, das funktioniert nicht und das ist völlig unseriös, sowas zu behaupten. Und ja, wie ich schon gesagt habe, Schwankungen im Selbstwert sind normal beziehungsweise natürlich und auch wenn wir ein recht stabiles Selbstwertgefühl haben, selbst dann. So, was können wir jetzt aber machen und was sind eigentlich so die Wege auf dem Weg hin zu einem positiveren und höheren Selbstwertgefühl und zu einem stabileren Selbstwertgefühl? Wenn wir Selbstwertprobleme haben, sage ich mal jetzt egal in welchem Ausmaß und wir möchten daran arbeiten, dann sind es mehrere Faktoren und ich fange mal an mit der Grundlage. Die Grundlage ist schon, dass wir uns den Ursachen bewusst werden. Also, dass wir wirklich einen Blick auf die Kindheit werfen. Ohne das geht es meiner Meinung nach nicht, weil alles andere, wenn wir das nicht machen, sind Veränderung, die wir haben, nicht wirklich nachhaltig, nicht wirklich langfristig gedacht. Ich komme gleich auch noch zu den anderen Methoden im Hier und Jetzt. Für mich ist es immer, und ich weiß auch, also ich bin mit sehr vielen Psychotherapeutinnen in Kontakt und arbeite auch mit denen zusammen, dass gute Therapeutinnen auch, also in einem therapeutischen Rahmen auch so arbeiten, dass sie beides machen, also dass sie die Vergangenheit in den Blick nehmen, aber auch im Hier und Jetzt arbeiten und nicht nur das eine und das andere. Und wenn wir eben schauen auf unsere Kindheit, uns bewusst zu machen, was haben wir aus der Kindheit übernommen, das zu sehen. Also beispielsweise, ich habe ja schon gesagt, es gibt so viele verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben. Aber zum Beispiel hatte ich einen Elternteil, der mich ständig kritisiert hat und mir das Gefühl gegeben hat, ich bin falsch, mit mir stimmt was nicht und so weiter. Das zu erkennen, oder meine Mutter hatte wenig Zeit für mich und ich bin irgendwie nur nebenher gelaufen und ich hatte das Gefühl dann als Kind, dass ich nicht wichtig genug bin, was auch immer. Und dann zu erkennen, dass dieser Elternteil mit sich selber einfach diese psychischen Probleme hatte und dass er sozusagen sein Problem und hier in dem Fall sein Selbstwertproblem auf mich übertragen hat. Das prägt mich natürlich ein Leben lang. Aber schon mal das erstmals zu erkennen und zu verstehen, das ist tatsächlich schon ein Schritt heilsam für viele Menschen und entlastend. Und dieses Bewusstwerden eben als Voraussetzung für so eine innere Distanz zu diesem Menschen und zu dem, was wir da übernommen haben, sozusagen das, was wir verinnerlicht haben. Und auch unterscheiden zu können, das ist das, was ursprünglich in meinem Elternteil war. Und das muss nicht das sein, was immer in mir sein wird. Also ich kann mich auch innerlich ein Stück weit von diesen Dingen, die ich da übernommen habe, lösen. Also das wäre sozusagen meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil und ein erster Bestandteil. Und dann kommen wir auch schon zu etwas, was wirklich im Hier und Jetzt liegt, nämlich sich den eigenen Stärken bewusst zu werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur so oberflächliche Sachen, Stärken wie ich kann gut rechnen oder ich habe die und die Leistung erbracht, die auch, ja, das gehört auch alles dazu. Also auch wirklich, wir können auch konkrete Erfolge, die wir hatten, uns vor Augen führen und es eignet sich auch immer gut, das aufzuschreiben. Aber ich meine auch wirklich, was noch nachhaltiger ist für uns, ist, wenn wir unsere Persönlichkeit anschauen, wenn wir unsere Persönlichkeit erkunden und das ist gar nicht mal so selbstverständlich, dass Menschen sich so gut kennen und dass zum Beispiel wir erkennen und wissen, ja, ich bin ein Mensch, der sehr mitfühlend ist, der sehr empathisch ist, oder ich bin jemand, auf den kann man sich verlassen. Letztendlich halt vor Augen zu führen, was das für schöne Persönlichkeitseigenschaften sind, wie liebenswert die sind. Und jeder Mensch hat liebenswerte Persönlichkeitseigenschaften. Die meisten Menschen haben auch Persönlichkeitseigenschaften, die vielleicht, ja, es liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, ne, aber die vielleicht ein bisschen schwierig sind, die entwicklungshemmend sind, die sozial nicht so akzeptiert sind, Schwächen in Anführungsstrichen. Und diese Schwächen auch anzuschauen, gehört für mich auch dazu, die auch nicht zu verleugnen, sie anzunehmen und zu wissen, diese Schwächen oder diese Themen, die haben auch Gründe, ja, worüber wir gesprochen haben. Die liegen in meiner Kindheit bedingt, in dem, was ich erfahren habe und ich verurteile mich dafür nicht. Und auch zu verstehen, es ist nicht so leicht, die loszuwerden, diese Wunden. Und deswegen kann ich auch nicht so viel dafür. Klar, ich kann Dinge ändern, aber ich kann nicht die Welt verändern. Und ich kann auch nicht mich zu einer komplett anderen Person machen und ich kann diese Wunden nicht einfach weglöschen. Und was dabei auch total hilfreich ist, ist, die Vor- und Nachteile von Eigenschaften zu sehen. Es ist so, dass, ja, eigentlich fast alle Persönlichkeitseigenschaften, die wir so haben, auch die scheinbar negativen, auch immer noch was Gutes haben. Also, und was ich ja auch schon oft gesagt habe, es kommt oft aufs Ausmaß an. Ich sage mal ein Beispiel. Ich kenne jemanden, der in seiner Wahrnehmung von sich und der Welt oft so ein bisschen den Kontakt zur Realität verliert, nicht im Sinne von einer Psychose oder von einem Wahn oder so, das nicht. Aber er nimmt Dinge ein bisschen extremer immer wahr, als sie sind. Er überschätzt zum Beispiel, wie einfach Dinge zu erreichen sind, wie viel er selber auch bewirken kann. Und er dramatisiert oft so eigene Wahrnehmungen. Aber jetzt in dem Beispiel, ich mache mal ganz gerne Beispiele, um einfach auch die Prinzipien transparent und verständlich zu machen. In dem Beispiel, dieses Dramatisieren, das kann die Person sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Na, also was ich auch gerade schon gesagt habe, manchmal auch eigene Einflussmöglichkeiten überschätzen und so weiter. Und darin liegt ja auch ein Potenzial. Darin liegt zum Beispiel das Potenzial, dass man einen gewissen Optimismus auch hat und eine Motivation, etwas anzupacken, sich auch aus Krisen zu befreien. Also das ist ja auch eine Ressource, wenn ich vielleicht die Realität ein bisschen verzerrt wahrnehme und ein bisschen zu positiv und so weiter. Dann habe ich auch das Potenzial, mich aus schwierigen Situationen leichter zu befreien. Und auch diese Kreativität, das hat eine gewisse Form von Kreativität auch. Also das ist, ich will damit nur sagen, dass halt einfach so viele Eigenschaften können wir selber und auch andere Menschen, also auch wenn wir in Beziehung zu anderen Menschen sind, können und sollten wir sie auch nicht immer nur negativ betrachten, sondern auch das Positive sehen, ne? Oder wenn ich jemand bin, der halt sehr einfühlsam ist und auch sensibel ist und ich mache vielleicht manchmal Drama in Beziehungen, ja, dann bin ich vielleicht manchmal emotional nicht so stabil, das betrifft ja viele Frauen. Aber gleichzeitig weiß ich vielleicht zum Beispiel von mir, dass ich einfach ein großes Herz habe, ja, und dass ich sehr empathisch bin und einfühlsam und so weiter, also dass man nicht immer dann nur auf das Negative fokussiert, sondern wirklich auch das Positive dran sieht und die eigenen Stärken wirklich klar für sich herausarbeitet. Und das hat einfach auch jeder Mensch verdient, sozusagen. Ja, das ist, und wir haben ja auch oft so ein bisschen so ein Tabu dahingehend, dass wir einerseits sind wir schnell gekränkt und Kritik geht irgendwie nicht und andererseits dürfen wir aber auch irgendwie nicht irgendwie zu positiv über uns denken und uns selber wahrnehmen. Und das hat ja überhaupt nichts mit einem pathologischen Narzissmus zu tun, wirklich auch zu sagen, ja, das ist was echt, was mich ausmacht und was wirklich sehr liebenswert an mir ist. Und auch zu sagen, andere Menschen, mit denen ich in Beziehung bin, können sich glücklich schätzen, ja, über diese Eigenschaften an mir. Auch wenn ich vielleicht gewisse Eigenschaften nicht so stark habe, ist es auch kein Drama zu sagen, das ist aber was, das würde ich gerne noch mehr an mir entwickeln. Also ich würde gerne zum Beispiel noch irgendwie verständnisvoller werden oder ich würde gerne noch zuverlässiger werden, einfach weil ich das möchte, weil ich das eine schöne Eigenschaft an Menschen finde. Und dieses Ziel zu haben und das auch dann in einer Art und Weise anzugehen, dass es nicht überfordernd ist, das kann auch hilfreich dabei sein. Und dann ist auch der Umgang mit den Kränkungen, über die ich vorhin gesprochen habe, ist auch noch ein Faktor, der relevant ist. Zwar ist es so, dass wir sozusagen fast automatisch besser mit Kränkungen umgehen können, wenn wir unser Selbstwertgefühl stabiler haben und positiver haben, dann sind wir ja gar nicht so schnell gekränkt. Aber auch unabhängig davon können wir natürlich auch mal auf diesen Aspekt schauen, wenn wir schnell gekränkt sind, dass wir das erstmal so identifizieren, dass das so ist und dann in den Situationen auch identifizieren, dass wir jetzt in unserem Selbstwertgefühl gekränkt sind, erstmal so wertneutral das zu identifizieren. Und dann auch die Gefühle, die damit einhergehen, einfach nicht wegzuschieben, nicht zu verurteilen, nicht zu verleugnen, sondern sich derer bewusst zu machen. Das ist grundsätzlich immer das Prinzip mit unserer Psyche. Das, was ist, bewusst zu machen, anzunehmen, erstmal wertfrei, anstatt wegzudrängen oder auszuagieren. Und ja, und dann halt diese Gefühle auch auszuhalten und Kränkungen auszuhalten. In einem gewissen Maße, in einem gewissen Maße. Es gibt, wie gesagt, natürlich auch Kränkungen, ja, da muss man sich, den muss man sich nicht stellen. Also wir müssen uns nicht mobben lassen, um unser Selbstwertgefühl zu erhöhen. Ne? Also ich meine jetzt wirklich so kleinere Kränkungen, wo wir halt vielleicht merken, okay, da reagieren wir schon sensibel drauf. Und wenn wir dann auf Dauer die Erfahrung machen, dass wir das aushalten können, dann ist unsere Kränkbarkeitsschwelle sozusagen einfach ein bisschen höher irgendwann angelegt. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, ich kann das aushalten. Und da komme ich jetzt auch nochmal zu dieser Vermeidungsstrategie, von der ich vorhin gesprochen habe. Viele Menschen vermeiden es schon, kritisiert oder irgendwas zu werden oder in den geringsten Konflikt mit jemandem zu geraten, weil das irgendwie unangenehm ist und das kränkend wirken könnte. Und ja, wir wollen nicht ständig, sollen auch nicht auf keinen Fall ständig in Konflikt sein. Aber wir leben also in einer Welt, es ist ganz natürlich, dass wir mit anderen Menschen in Konflikt geraten. Umso enger die Beziehungen sind, desto mehr, weil einfach Menschen unterschiedlich sind, weil Menschen unterschiedliche Vergangenheiten haben, unterschiedliche Gefühle, verinnerlichte Themen und so weiter. Und dass immer nur alles harmonisch ist, das gibt es nicht. Und das gehört zu einem reifen Umgang dazu, dass man sozusagen das aushalten kann, ohne irgendwie da gleich einzubrechen in sich selber oder irgendwie den anderen, also mit dieser aggressiven Reaktion, mit der Wut auf die Kränkungen und Vorwürfe und so weiter zu reagieren. Also das ist einfach auch nochmal ein Faktor, den Umgang mit Kränkungen auch zu verbessern. Das, was ich jetzt gesagt habe, das waren ja alles Dinge, die wir sozusagen in der Innenarbeit, die wir mit uns selber machen, also die Arbeit an uns selber. Es kommt aber dazu, dass wir auch in unserer Außenwelt ansetzen müssen. Also, dass wir auch äußere Bedingungen schaffen, die den Selbstwert stabilisieren. Ich habe ja in der ersten Folge viele davon genannt, also viel in unserem Leben, was dazu beiträgt oder was einfach relevant ist, ausschlaggebend auch für unser Selbstwertgefühl, unabhängig davon, wie gut wir jetzt schon ausgestattet sind sozusagen von der Kindheit. Und jeder Mensch würde einfach ohne diese äußeren Bedingungen, also wenn da jetzt auch viele von fehlen, würde früher oder später einfach krank werden. Also ich kann das nur noch immer wieder auch sagen, weil da so viele komische Ideologien auch von vielen Coaches durch die Welt geistern, dass es einfach ganz natürlich ist, dass wir ein Leben lang Anerkennung, Bestätigung, Zuwendung, Aufmerksamkeit und Co. von außen und von anderen Menschen erhalten. Und wir können uns niemals davon freimachen, von diesem Bedürfnis. Es wird oft propagiert als ein Ziel, aber es ist psychologisch gegen unsere psychische Natur. Und ich würde schon fast sagen, es ist wirklich fahrlässig, das Menschen zu sagen, weil es führt, also erstens funktioniert es nicht, weil wir uns unsere Grundbedürfnisse nicht abtrainieren können. Wir können nicht gegen unsere psychische Natur, so wie wir soziale Wesen sind, das können wir uns nicht austreiben sozusagen. Und wenn wir es machen, dann können wir daran krank werden. Und zum anderen ist es so, dass wenn Menschen versuchen, ihr Selbstwertgefühl nur über die innere Arbeit sozusagen zu bearbeiten. Manche machen das auch aus einer Vermeidungshaltung raus, weil sie dann gar nicht sozusagen konkret im Leben was anpacken müssen und sich auch irgendwie davor schützen, unbewusst, dass sie dann wieder irgendwie gekränkt werden. Und zum anderen führt es einfach dazu, dass Menschen, weil sie ja dann nicht weiterkommen, also nicht maßgeblich, wenn sie sich nur darauf fokussieren würden, dass sie dann denken, oh, ich arbeite nicht gut genug an meinem Selbstwertgefühl. Also das wird dann schon wieder zum Paradox, ja, also dass sie dann dadurch halt wieder ein Problem kriegen, weil sie glauben, irgendwas mache ich falsch. Und vor allen Dingen auch diese Hilflosigkeit, die dadurch entsteht, wenn da einfach keine Schritte sozusagen vollzogen werden, wenn man nur auf das Innere fokussiert. So, und im Außen, was meine ich damit, diese äußeren Bedingungen zu schaffen, die den Selbstwert stabilisieren, sind die wichtigsten Pfeiler, die wir im Leben halt haben. Also wir sollten uns schon bemühen, dass wir eine Arbeitstätigkeit haben. Also per se ist es erstmal grundsätzlich so, dass jede Arbeit, die wir haben, dazu führt, dass wir uns selbst wirksam erleben und als Teil der Gesellschaft fühlen. Ich habe ja beim letzten Mal schon das Selbstwirksamkeitserleben angesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus in unserer Psyche. Man kann auch übersetzt einfach sagen, Menschen brauchen Erfolgserlebnisse und Erfolge durch ihr eigenes Tun und Handeln. Und das haben wir als Menschen halt so, dass wir, was auch immer wir tun, irgendeine Art von Arbeit, von Erschaffen. Das muss ja keine bezahlte Arbeit sein. Das kann auch irgendein anderer Beitrag sein. Und wir haben dann das Gefühl, was für uns ganz wichtig ist, dass wir einen Teil zur Produktivität nicht oder auch zum für andere Menschen, für unsere Artgenossen, für die Gesellschaft, in der wir leben, beitragen und dass wir dazugehören. Natürlich ist es so, dass es unterschiedliche Arten von Arbeit gibt und dass es auch Arbeitsbedingungen gibt, in denen Menschen ausgebeutet werden, also schlechte Arbeitsbedingungen gibt. Da ist es dann schwieriger. Da kann es dann auch wirklich sein, dass das eher selbstwertschwächend ist. Und das muss man abgrenzen. Da müsste man schauen wirklich und das auch in Relation setzen. Also wie viel gibt mir diese Arbeitstätigkeit und so weiter. Aber davon abgesehen, grundsätzlich ist es so, dass jede Form von Arbeit einfach da sehr, sehr relevant ist für unser Selbstwertgefühl. Und das wäre eine Bedingung, die wir in unserem Leben schaffen können, die wirklich da auch unser Selbstwertgefühl wirklich stark erhöhen kann und stabilisieren kann. Der weitere grundlegende wichtige Part sind natürlich vielleicht sogar noch wichtiger sind, gesunde, gute Beziehungen zu anderen Menschen, Freundschaften, Bekanntschaften, Liebesbeziehungen. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema, was nicht in einer Podcast-Folge abgehandelt werden kann, was eigentlich gesunde Beziehungen ausmacht. Das ist ein ganzer Forschungszweig. Aber ich möchte es einfach mal kurz zusammenfassen. Gesunde Beziehungen, Beziehungen, die auf Augenhöhe stattfinden sozusagen, wo auch so eine offene und wertschätzende Kommunikation über Bedürfnisse und Gefühle möglich ist, ohne Vorwurfshaltungen, wo auch so ein Gleichgewicht besteht. Zum Beispiel in Bezug auf Geben und Nehmen hatten wir auch schon mal Folge dazu, wo die Bedürfnisse beider Menschen in der Beziehung ernst genommen und berücksichtigt werden. Und wo auch eine gewisse Stabilität ist in Beziehung. Stabilität in Beziehung ist für uns wichtig, wo wir eine Verlässlichkeit haben, wo wir zum Beispiel wissen, dass wir auch in schlechteren Tagen nicht einfach sitzen gelassen werden. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Liebesbeziehungen, auch Freundschaften können ja mal beendet werden. Und auch eine stabile Freundschaft macht das eben aus, dass wir ja gerade auch mit unseren Schwächen sozusagen angenommen und gewertschätzt werden und liebenswert sind. Und das sind so die paar wichtigsten, sag ich mal, zusammengefassten Charakteristika von gesunden Beziehungen, die auf viele psychische Mechanismen oder auf mehrere psychische Mechanismen insgesamt auf unser Wohlbefinden, auf unsere Zufriedenheit Einfluss haben und eben auch auf unser Selbstwertgefühl natürlich. Weil wenn wir Beziehungen haben, in denen einiges schiefläuft, in denen einfach Kränkungen zum Beispiel auch an der Tagesordnung stehen, gegenseitige Verletzungen mit Vorwurfshaltung und so weiter, dann ist das natürlich was, was unser Selbstwertgefühl angreift. Ja, dann gibt es natürlich noch alle möglichen weiteren Erfolgserlebnisse in unserem Leben, die natürlich nicht verkehrt sind anzustreben, solange wir nicht einseitig und zu intensiv immer nur nach so größeren, höheren Erfolgen streben, weil das letztlich ein Selbstläufer ist, der auf Dauer auch nicht zufrieden macht, wenn man auch zu stark darauf fokussiert. Und diese ganzen äußeren Dinge müssen auch in Kombination mit den inneren Dingen sein. Es gibt natürlich auch Menschen, denen gelingt es schon, auch über einen relativ langen Zeitraum, auch wenn sie ursprünglich ein schwaches, instabiles Selbstwertgefühl haben, über Höchstleistung, Bestleistung da zu kompensieren, sagen wir dazu. Also ihr Selbstwertgefühl so zu halten, dass sie psychisch keinen Leidensdruck haben oder sogar auch in irgendwelchen Hochgefühlen sind. Aber in der Regel ist das nicht nachhaltig und das Ganze ist schon wackelig, ne? Weil wenn es dann mal Misserfolge gibt oder so, dann bricht das natürlich auch, kann das schnell wieder einbrechen. Dennoch sind solche Erfolgserlebnisse für uns wichtig und im Idealfall ist es so, dass es irgendwelche Tätigkeiten sind, die uns Spaß machen, die uns irgendwie einen Sinn geben, als wenn wir das irgendwie einfach nur rein, um Erfolg zu haben, irgendwas tun, was uns nicht erfüllt oder uns zuwider ist. Also das ist natürlich nicht anzuraten. Ja, ansonsten in unserem Alltag gibt es auch noch so eine Übung quasi oder so eine Methodik, dass wir, das kommt ursprünglich aus dem Bereich, wenn wir soziale Ängste haben, aber das können wir eigentlich grundsätzlich tun, wenn es ums Thema Selbstwertgefühl geht. Es ist was kurzfristig wirksam ist, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn es mal kurzfristig wirksame Dinge sind, die wir dann, wenn wir sie wiederholen, tatsächlich auch zumindest mittelfristigen Effekt haben, nämlich dass wir ungewöhnliche Dinge tun, die irgendwie, ja, wo wir ein Stück weit über uns hinauswachsen, wo wir einfach ein bisschen mutig sind. So ein klassisches Beispiel ist, dass wir in der Stadt irgendwie eine fremde Person einfach ansprechen und zum Beispiel, das ist so eine Übung, ein ernst gemeintes, also was uns wirklich so aufgefallen ist und was wir wirklich so empfinden, ein ernst gemeintes Kompliment machen. Eine Alternative wäre irgendwie nach einem Weg zu fragen oder um Hilfe für irgendwas zu bitten. Also das sind schon so Dinge, wo wir uns quasi trauen müssen, den anderen so die Zeit vom anderen und die Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, wo wir quasi uns selber und dem anderen gegenüber damit ausdrücken, ja, ich bin es mir wert, dass ich das mir jetzt wünsche, dass du dir jetzt vielleicht kurz die Zeit nimmst. Ja? Oder wenn wir halt dem jemanden ein Kompliment machen, dann ist es halt, weil es halt einfach auch was außergewöhnlich ist, dass wir einen fremden Menschen ansprechen, erfordert es Mut. Und wenn wir dann erfahren haben, dass wir uns dem gestellt haben, dass wir es bewältigen können und vor allen Dingen oft noch dazu kommt, dass die anderen Menschen positiv darauf reagieren, dann tut das unserem Selbstwertgefühl auch gut. Ein anderer Punkt ist noch, was auch häufig gesagt wird, sind diese Vergleiche mit anderen, dass wir uns weniger mit anderen vergleichen und stattdessen eben eigene Stärken, was ich schon gesagt habe, fokussieren. Dazu ist aber auch noch zu sagen, dass das Vergleichen mit anderen Menschen auch ein ganz natürliches Verhalten von uns ist. Wir sind einfach Artgenossen und soziale Wesen und der Vergleich zwischen Menschen hat immer schon eine gewisse Rolle gespielt. Also davon sind wir auch nicht unabhängig und wir richten uns auch so ein Stück weit danach aus. Es gibt uns Orientierung. Aber hier ist halt auch immer wichtig, das wirklich, wirklich nicht zu sehr zu machen. Und wir können uns das nicht völlig abtrainieren, aber wir können schon darauf achten, dass wir, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir uns vergleichen, wirklich darum bemühen, davon Abstand zu nehmen und uns auf uns zu fokussieren, egal was andere machen. Wir fokussieren uns darauf, was unsere Stärken und unsere Wünsche sind, das in Kombination. Und an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen, bei was auch immer, stehen wir jetzt und wir haben dafür einiges schon erreicht und getan. Und das ist jetzt erstmal dann irrelevant, an welchem Punkt andere Menschen stehen. Und das ist halt auch viel nachhaltiger, das ist auch viel effektiver sozusagen, weil in dem Vergleich mit anderen, was soll uns das bringen? Also höchstens, wenn wir besser abschneiden, aber in der Regel vergleichen wir uns mit Menschen, wo wir sozusagen im Gefühl schlechter abschneiden, wo wir gefühlt schlechter abschneiden. Das bringt uns ja gar nichts für unser Selbstwertgefühl. Das ist also was uns selbst sabotiert. Wenn wir stattdessen auf uns, auf unsere Stärken fokussieren und für andere interessieren wir uns schon, natürlich sollen wir uns für andere Menschen interessieren, aber nicht in einem so konkurrierenden Sinne, ne, sondern wirklich in einem echten Interesse. Also das wäre auch falsch, wenn das so verstanden würde, dass wir nur noch auf uns um uns selber drehen, sondern zu einer wirklich ausgeglichenen Psyche gehört generell auch, dass wir auch wirklich auch mal in der Lage sind, offen wirklich für andere und interessiert wirklich an anderen zu sein und mal von uns ein Stück weit Abstand zu nehmen. Aber das gelingt uns am besten, wenn wir mit uns selber schon besser im Reinen sind. Also wirklich da versuchen, das weniger zu machen, sich mit anderen zu vergleichen. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Methodik, die heißt Fake it till you make it. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Gibt es auch viel in dem Bereich bei sozialen Ängsten. Das heißt im Prinzip so viel wie Schauspielere, dass du selbstbewusst bist, auch wenn du es noch gar nicht bist. Und auch hier ist wieder zu sagen, das kommt aufs Ausmaß an. Also in guter Dosierung halte ich diese Technik für wichtig und wertvoll. Wenn es aber zu sehr ist und wenn wir uns zu sehr von uns dabei entfernen und auf Dauer ist auch immer so ein wichtiges Kriterium. Ja, viele Dinge, wenn wir die kurze Zeit nur machen, das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist immer, wenn wir Dinge auf Dauer und im Extrem machen, dann werden wir natürlich von uns selber sehr entfremdet. Wir sprechen in der Psychologie da auch von so einem falschen Selbst. Das nicht. Aber vielleicht mal ein Beispiel dazu, weil das wirklich was ist, was ich selber in meinem Leben so erlebt habe bzw. gemacht habe. Ich war als Kind recht schüchtern und auch ängstlich und zurückhaltend. Und ich hatte in der Grundschule hatte ich immer schöne Noten im Schriftlichen, aber im Mündlichen nicht. Und generell habe ich mich da nicht so getraut, mich zu melden und war da einfach schüchtern. Und ich hatte dann so einen Moment, als ich dann die Schule gewechselt habe und aufs Gymnasium kam und das so ein neuer Abschnitt war, dass ich, wie alt ist man da? Ich glaube 10 oder was? Ich weiß es nicht genau, aber ich sage jetzt mal im Alter von 10, ohne irgendwas von Fake it till you make it oder Konfrontationstherapie zu wissen, habe ich für mich so intuitiv gemerkt, habe ich wirklich das angewendet? Habe ich gedacht, weißt du was? Mit denen du jetzt hier in der Schule bist, davon kennen dich 5 Leute, die mit mir in der Grundschule eingewechselt sind. Die anderen kennen dich nicht. Die wissen nicht, dass du schüchtern bist. Und verhalte dich jetzt einfach so, als wenn du ein selbstbewusster Mensch wärst und als wenn dir das nichts mehr ausmachen würde, dich am Unterricht zu beteiligen. Und das ist kein Scherz. Das habe ich wirklich damals so mit mir ausgemacht, weil ich halt auch mich nicht wohlgefühlt habe, weil ich wusste auch, weil ich irgendwie verstanden habe, auf Dauer so diese Vermeidungshaltung, da fühle ich mich halt ungut mit. Und dann habe ich gedacht, jetzt lieber einmal sozusagen ins kalte Wasser springen und jetzt auch über mich hinauszuwachsen, weil das ist ja auch nicht so einfach, sich so, sag ich mal, radikaler zu verändern. Das war schon eine größere Veränderung. Habe ich mir einfach so für mich gedacht, okay, du tust jetzt einfach so. Und irgendwie habe ich das schon so gemerkt und verstanden, dass dieses so tun und das immer wieder machen, dass sich das irgendwie auch in mich so übergeht, ne, dass ich das selber halt dann auch so verinnerliche. Und ich habe das wirklich sehr ausgiebig gemacht. Ich habe mich wirklich x-mal in der Stunde gemeldet. Ich habe freiwillig Referate übernommen und niemand dort wäre auf die Idee gekommen, dass ich irgendwie mal schüchtern war oder so. Und das hat bei mir wirklich einen großen Effekt gehabt. Und dieses Fake it till you make it ist daher, finde ich, wirklich auch ein ganz guter Tipp, insbesondere auch, wenn man sozial ängstlicher ist und da auch wirklich mal sich zu trauen. Und es sind einfach die realen und konkreten Erfahrungen im Leben, die wir auch immer brauchen, wenn wir was verändern wollen. Ja, auch die Erfahrungen, die wir dann ganz für uns selber machen damit und auch die Reaktion von anderen, die wir halt darauf bekommen, auf dieses geänderte Verhalten. Das ist einfach so. Das ist ganz natürlich, als wenn wir nur mit dieser inneren Arbeit ständig sind. Und wie gesagt, diese innere Arbeit ist für manche eben auch, wenn sie nur das machen, auch eine Vermeidungsstrategie. Also, zusammengefasst, die Arbeit am Selbstwertgefühl beinhaltet immer, dass die Arbeit an dem Inneren und auch an den Ursachen, an der Wurzel in der Kindheit und an der inneren Beschäftigung mit unseren Stärken, aber auch mit der Annahme unserer Schwächen und vielleicht auch mit der Visualisierung von Zielen, von Facetten, die wir noch mehr entwickeln wollen. Und gleichzeitig auch immer das, was im Außen passiert und was wir konkret dazu beitragen können, dass wir eben diese Bedingungen im Außen haben, die unserem Selbstwertgefühl gut tun. Das tun wir ja häufig auch ganz intuitiv, ne? Also das ist ja immer so, unsere Psyche macht schon Dinge und versucht schon, dass es uns gut geht. Aber manchmal sind wir halt eben auch gehemmt und erkennen unsere Muster nicht, insbesondere in Beziehungen. Die meisten Menschen suchen schon intuitiv eine Arbeit, aber in Beziehungen suchen wir manchmal einfach intuitiv nach wir suchen nicht nach Dingen, die uns nicht gut tun, aber wir übertragen einfach unsere Beziehungsmuster auf Beziehungen und dadurch können Schwierigkeiten entstehen. Und da ist es wichtig, sich zu kennen, sich zu erkennen und die Ursachen zu kennen. Und genau, aber dass wir halt eben auch im Außen dafür sorgen, dass wir da auch die nötige Anerkennung, Bestätigung und so weiter, die wir alle in einem gewissen Maße ein Leben lang brauchen, auch zu bekommen. Ja, noch zu den Fragen. Also ich muss sagen, dass der Großteil an Fragen, den habe ich schon durch das Gesagte beantwortet. Also ganz häufig wurde eben gefragt, wie kann ich mein Selbstwertgefühl bearbeiten? Dann wurde gefragt, liegen die Wurzeln in der Kindheit? Das habe ich ja auch schon was zu gesagt. Was verursacht es, wenn ich kein Selbstwertgefühl habe und so weiter? Also das, denke ich, ist alles jetzt auch ausführlich erklärt. Eine Frage, die ich auch interessant fand, die noch übrig blieb, ist, wie kann ich eigentlich bei meinen Kindern das Selbstwertgefühl stärken? Ein bisschen ergibt sich das sicher schon auch aus dem Gesagten. Das ist auch ein sehr umfangreiches Thema. Aber was ich dazu auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass es schon so ist, dass wenn die Eltern irgendwie ein Selbstwertproblem haben, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass sich das dann unreflektiert, wenn es unbearbeitet ist, ausagiert wird und irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf die Kinder überträgt. Kinder sind ja auch sehr feinfühlig. Umso feinfühliger das Kind ist, desto mehr überträgt sich sowas auch. Und das kann sich auch ganz subtil übertragen. Und wenn man sich dessen halt nicht bewusst ist und wenn man sich da auch nicht dran arbeitet, dann überträgt sich sowas schnell. Selbst wenn man an sich arbeitet und so weiter, schwingen doch bestimmte Schwingungen sozusagen noch mit und irgendwie ist diese Wunde da. Aber man kann da wirklich viel besser dann auch gegensteuern, also gegen eigene Selbstwertprobleme, dass man die nicht so auf das Kind überträgt. Da kann man wirklich eine Menge machen. Ein anderer wichtiger Faktor ist das Thema Selbstwirksamkeitserleben. Also dass man Kindern auch wirklich diese Erfolgserlebnisse ermöglicht, dass man nicht Kindern alles abnimmt, dass man sie nicht überbehütet. Also ganz wichtig, weil das hat wirklich einen negativen Effekt auf das Selbstwirksamkeitsgefühl. Man denkt vielleicht, man tut damit was Gutes, aber man tut vielleicht an der Oberfläche was Gutes, weil man dem Kind dann in der konkreten Situation geholfen hat. Aber das Kind hat ja nicht selber die Erfahrung gemacht, dass es was bewältigen kann. Also das fördert nur das Abhängigkeitserleben, vor allen Dingen auch das innere Abhängigkeitserleben. Und dadurch kann sich kein Selbstbewusstsein und stabiles Selbstwertgefühl auch entwickeln. Also das sind so die zwei wichtigsten Grundregeln dazu im Umgang mit Kindern. Also sich seiner eigenen Themen bewusst werden, dass man die weniger auf die Kinder überträgt, weniger ausagieren muss und das Thema Selbstwirksamkeitserleben. Ja, und dann habe ich noch explizit auch die Frage bekommen, ob es nicht eben schädlich ist, dass man sich, wenn man ein schwaches Selbstwertgefühl hat, eben durch das Außen definiert. Denn das würde ja bei Menschen so sein, die eben ein schwaches Selbstwertgefühl haben, dass sie zu viel Wert auf die Meinung von außen legen. Ich hoffe, ich habe es schon gut genug wirklich auch verdeutlicht und erklärt. Ich mache es aber nochmal, weil da so viele Coaches auch in der Welt sind, die einfach immer was anderes sagen. Und das Entscheidende ist hier das Ausmaß. Also natürlich, wenn wir uns zu sehr darauf fokussieren, was von außen kommt und unser Verhalten sogar danach ausrichten, also entgegen unserer Bedürfnisse, über unsere Grenzen gehen und so weiter, das ist natürlich ungesund. Das ist ja keine Frage. Aber wie gesagt, es kommt aufs Ausmaß an und im gewissen Ausmaß ist es nicht nur natürlich, sondern auch sinnvoll für uns zu schauen, dass wir auch Anerkennung von anderen Menschen bekommen, aber eben nicht um den Preis, dass wir dagegen unsere Bedürfnisse handeln, dass wir unsere Grenzen übergehen. Und das ist natürlich auch Arbeit immer auch im sehr Konkreten, ne? Dass man auch wirklich schaut, sich konkrete Situationen anschaut, konkrete Muster anschaut, um auch zu erkennen, okay, das ist hier ein Punkt, an dem reagiere ich jetzt vielleicht wieder ungesund in dem Maße, dass ich zu sehr aufs Außen schaue. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Grundsätzlich kann man halt nur pauschal sagen, es soll nicht so sein, dass wir über uns und unsere Bedürfnisse und so weiter hinweggehen, dass wir uns, dass wir sozusagen alles dem unterordnen, was von außen kommt, auf keinen Fall. Also ich hoffe, das habe ich insgesamt so gut genug irgendwie verständlich gemacht. Und ich hoffe auch, dass ich durch diesen Input in Bezug auf, wie wir unser Selbstwertgefühl verbessern können, dass ich da helfen konnte. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Dinge, die ich gesagt habe, wirklich da auch hilfreich sind. Und das ist auch das, was wir in der Psychologie einfach auch wissen und verstanden haben. Ja, und ich hoffe, dass euch die Folge geholfen hat, inspiriert hat, gefallen hat, wie auch immer. Und zum Schluss noch einmal die Info vom Anfang. Also es gibt dieses kostenlose PDF. Das ist einfach sinnvoll zu diesem wichtigen Thema Selbstwertgefühl, was so viele Menschen auch beschäftigt, sich das herunterzuladen. Das sind einfach nochmal die wichtigsten Punkte aus den beiden Folgen und Übungen und motivierende Inhalte, die man immer wieder nutzen kann, auf die man immer wieder auch zurückgreifen kann. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes auf der Website, Startseite oder auch bei Instagram in der Biografie. So, das ist schon wieder eine lange Folge geworden, was einfach daran liegt, dass das Thema so umfangreich, aber auch so spannend ist und so wichtig ist. Und für heute belasse ich es deshalb dabei und mal schauen, ob es noch eine weitere Folge zum Thema Selbstwertgefühl und Narzissmus gibt. Lassen wir uns überraschen. Ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.